Ihr lieben Menomeos, heute muss ich zu Beginn gleich einmal ein bisschen schneller reden, weil ich möchte euch so viel sagen. Erstens, danke. Das hat letzte Woche wirklich richtig gut funktioniert, dass ihr mit dem Podcast interagiert, dass ihr kommentiert habt, dass ihr Sterne vergeben habt. Bitte nicht aufhören damit. Das hilft mir einfach wirklich, dass der Podcast viel mehr neuen Frauen angezeigt wird. Das sehe ich auch in meinen Analytics-Daten. Zweitens, wenn du eine dieser Zuhörerin bist, die den Podcast schon am Release-Tag, also am Freitag hören, dann bin ich da gerade auf dem Weg in die Therme Geinberg. Dort treffe ich nämlich die liebe Maike Schumacher, die kennt ihr ja schon, die war bei mir zu Gast in einem Wechselwirkung-Plausch und meiner Arbeit sei Dank, dass ich dadurch eine liebe Freundin kennengelernt habe. Und die Maike und ich, wir machen einen Roadtrip gemeinsam durch Österreich. Wir starten in Geinberg, dann geht's weiter nach Gosau, wo wir in Bali in den Alps im Sein Salzkammergut, ja, das wunderschöne Salzkammergut entdecken werden. Die Maike ist schon länger unterwegs, ich begleite sie für 6 Nächte und ja, es wird wahrscheinlich lustig, es wird aber auch erholsam, weil das haben wir beide uns gesagt, hey, wir nutzen diese Auszeit auch dafür, dass wir es uns nicht nur gut gehen lassen, sondern dass wir wirklich auch mal ein bisschen runter vom Gas gehen. Ob es uns wirklich gelingt, schau gern vorbei auf menomeo_podcast. Des Weiteren, ich glaube, ich habe sowas wie eine neue Lieblingsepisode, nämlich genau diese, wo es um das Thema Psyche in den Wechseljahren geht. Also eigentlich ein sehr, ja, deepes Thema, aber ich habe so eine tolle Gesprächspartnerin in der Nicole Engel gefunden, weil wie super unaufgeregt kann man denn bitte sein? Wie fundiert kann das Wissen sein und wie tolle Tipps kann man jemandem an die Hand geben? Ja, die Nicole Engel schafft das in diesem Podcast und sie hat außerdem ein Buch geschrieben, Woman Out of Service. Wir sprechen auch im Podcast darüber, es wäre wichtig, dass sie dieses depperte orange Pickel, kennst sicher, das ist der Sticker für Bestseller-Autorin, erreicht, weil nämlich dann solche Bücher einfach viel mehr in die Sichtbarkeit kommen. Und ja, da ist ähnlich wie beim Podcast, wenn ein Marschall drauf ist, dann ist sie einfach viel mehr wert. Und beim Thema Frauengesundheit müssen wir da wirklich drum kämpfen. Was habe ich mir aus dem Podcast mitgenommen? Irrsinnig viel. Zum Beispiel, dass wirklich jeder sein Pinkerl zum Tragen hat, sagt man in Österreich. Also jeder hat so seine Geschichte. Und in den Wechseljahren ist es bei ganz vielen Frauen so, alle, die bis dahin immer ein bisschen weggeschaut haben, das, naja, ist ja nicht so schlimm, passt schon, wie man in Österreich gern sagt. Spätestens in den Wechseljahren poppt das dann auf, in welcher Form auch immer. Wir sprechen darüber, dass Wut oft gar nicht Wut ist, sondern auch ganz viel mit Traurigkeit zu tun hat. Und was ich an dieser Episode auch ganz besonders finde, die ist nicht nur für uns Frauen in den Wechseljahren, sondern die ist wirklich für jeden und alle und auch für Männer. Hilft einerseits, die Frauen besser zu verstehen, hilft andererseits, auch die eigene Psyche ein wenig besser zu verstehen, glaube ich. Wir sprechen auch das große Thema Scham an, warum wir uns nicht genieren müssen, sowieso nicht für uns, dass es kein zu gibt, also kein zu viel, zu laut, zu whatever, sondern dass wir ganz genau richtig sind, so wie wir sind. Bin gespannt, wie dir diese Episode gefällt. Lass es mich unbedingt wissen in den Kommentaren.
Ja, lecker mio. Bin jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Nicole Engel. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Und ja, heute wird's deep. Wir schauen heute, was die Wechseljahre mit unserer Psyche machen. Warum Verhaltensmuster oft ganz andere Dinge verbergen, als wir meinen. Und warum es so wichtig ist, Anzeichen nicht zu ignorieren. Nicole sitzt seit über 10 Jahren als Psychotherapeutin und Gründerin des Psychologikum Berlin mit Frauen auf dem Sofa, die sich selbst ja nimmer wiedererkennen. Mit Mitte 40 gehört sie selbst zur Zielgruppe, die sie behandelt. Mitten in der Perimenopause mit allen Höhen und Tiefen, die eben dazugehören. In ihrem neuen Buch A Woman Out of Service beschreibt sie eine Patientin, die nachts aufwacht. Herz bis zum Hals, Kopf voller Gedanken, die alle gleichzeitig schreien wollen. Der Arzt sagt, das ist kein Herzinfarkt, nur eine Panikattacke. So, als ob das irgendwie beruhigend klingen sollte. Nicole nennt diesen Woman Out of Service Zustand. Der Moment, in dem der Körper streikt und die Seele nicht mehr mitspielt. Wir sprechen heute darüber, warum viele gerade jetzt zusammenbrechen, warum Wut sich oft als Deckname für Traurigkeit entpuppt und wie die innere Kritikerin bei jeder von uns anders klingt. Liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für Meno Mio. Herzlich willkommen.
Ich danke dir. Ich freue mich auf einen tollen Talk.
Bei Meno Mio starten wir immer mit einer Klarstellung in die Episode. Also, was ist aus deiner Sicht so ein weit verbreiteter Irrglaube oder Mythos rund um das Thema Psyche in den Wechseljahren?
Es ist nicht alles Wechseljahre, aber oftmals mehr, als man denkt.
Diagnose Panikattacke. Das ist ja tatsächlich etwas, womit viele Frauen in den Wechseljahren auch zum ersten Mal erst konfrontiert sind. Kannst du ganz einfach erklären, was ist denn eine Panikattacke? Beziehungsweise was passiert denn da in unserem Körper eigentlich?
Also vielleicht erstmal, warum ist es vielleicht auch ein Stück weit so? Wir wissen ja schon, in den Wechseljahren gibt es hormonelle Veränderungen, aber aufgrund der hormonellen Veränderungen auch neurologische Veränderungen. Das heißt, unsere Psyche, die wir ja irgendwie im Gehirn verankern, ist damit stark betroffen. Und tatsächlich kann es eben kommen, dass wir vermehrt Ängste haben oder komische Symptome wie Panik, die wir vielleicht zuvor in unserem Leben noch nicht erlebt haben. Und bei einer Panikattacke habe ich ganz, ganz starkes Herzrasen. Ich spüre am ganzen Körper Symptome wie Anspannung. Meist hat man so einen ganz komischen Kopfdruck und es fängt so an, dass man vielleicht gar nicht mehr da ist. Man sagt dann, man hat so ein sogenanntes Derealisationserleben und ich fange an zu hyperventilieren. Das heißt, die Atmung wird immer flacher. Ne, durch dieses Hyperventilieren steigere ich mich, ich muss es halt so sagen, biologisch, meist unbewusst, immer mehr in so eine Attacke rein. Und das Wichtige ist, die meisten haben dann Gedanken wie, mir wird was Schlimmes passieren oder sogar, ich werde sterben.
Jetzt muss ich dich etwas fragen, seit wann gibt es denn diese Diagnose Panikattacke? Weil ich hatte Panikattacken in ganz jungen Jahren, also so Anfang 20, das ist 30 Jahre her, da kannte niemand Panikattacken.
Also eigentlich gibt es die Diagnose so lange, ich glaube, wie es psychische Diagnosen gibt. Und das ist jetzt ganz interessant, weil in meiner Welt, also in der psychotherapeutischen Welt, wird sehr häufig das Thema Panikattacke als Diagnose vergeben. Und oftmals steckt dahinter aber etwas anderes, zum Beispiel eine andere Angststörung oder Phobie. Für uns, ich sage mal jetzt Fachkollegen, ist es aber wichtig, dass wir die richtige Diagnose haben, weil es gibt sowas wie Behandlungsmanuale. Wenn ich eine soziale Phobie habe, gehe ich erstmal in der Behandlung anders vor, als wenn ich eine klassische reine Panikstörung sozusagen habe. Bei beiden Diagnosen muss ich aber aus psychotherapeutischer Sicht sagen, die sind weniger schlimm, als sie sich für die Betroffene zum Beispiel anfühlen, wenn man sich rechtzeitig Unterstützung sucht. Kann man das ziemlich schnell wieder in den Griff bekommen.
Also auch da unbedingt der Aufruf, nein, da muss niemand durch. Na mein Gott, na das gehört halt so, das ist halt auch ein Symptom der Wechseljahre oder du bist gestresst oder du hältst halt gerade für aus, das geht alleine wieder weg. Nein, sucht euch Hilfe, denn es gibt diese.
Genau, es gibt Hilfe, aber also ich bin ja im Berliner Raum und da werden jetzt die Ersten schon losschreien und sagen, ja ist ja toll, dass Nicole das sagt, hier wartest du doch aber Monate auf einen Psychotherapieplatz. Das stimmt und das ist schrecklich. Ich will hier gleich mal einwerfen, man kann sich selber aus einer Panik sehr gut rausholen. Die wichtigste Waffe oder in meiner Sprache Intervention, die wir immer dabei haben, ist die Atmung. Das heißt, ich habe schon so schön vorgemacht, bei Panik machen wir so. Und die Idee ist einfach, irgendwie sich dran zu erinnern, dass ich tief einatme und zwar nicht nur bis in die Brust, sondern tief bis in den Bauch. Und da ist jetzt wichtig, als Frau zu verstehen, wenn ich in den Bauch einatme, dann wird der ganz dick. Das mögen wir ja meist nicht. Also bei der Einatmung tief in den Bauch wird der Bauch ganz dick. Und ich atme länger wieder aus als ein. Dann beruhige ich sozusagen ganz automatisch mein System. Das ist das eine. Und das andere ist, wir steigern uns nicht nur über Atmung in die Panik, sondern auch über unser Denken. Ich denke als erstes, oh Gott, ich habe Symptome. Und ich konzentriere mich mehr und mehr auf die Symptome. Ich habe Herzrasen, meine Atmung ist ganz flach. Ich habe Hitzewallungen, ich habe Kopfdruck. Bitte nicht auf die Symptome konzentrieren und versuchen, sich im Außen abzulenken. Also sowas wie zählen oder Farben aufzählen, ne? Grün im Baum, grün an der Tasche von der Person gegenüber. Das heißt, ich muss die Aufmerksamkeit raus aus dem Körper legen, dann beruhigt das System sich auch schon ein Stück weit.
Bewegung hat tatsächlich mir immer sehr viel geholfen und darüber zu reden, einfach auch zu sagen, hey, boah, ja, bei mir
ist gerade was los.
Ist gerade was los, genau so ist es. Nicole, du beschreibst dich ja selber als Woman out of service. Wann war denn bei dir der Moment in deiner Perimenopause, wo du für dich gemerkt hast, Alter, irgendwie geht da gerade nichts mehr?
Panikattacke ist jetzt ja schon etwas sehr Krasses, muss ich sagen. So dramatisch muss es schon gar nicht sein. Und dennoch können sich viele Symptome häufen, dass es sich trotzdem wie so eine Welle der Wucht anfühlt. Bei mir war es einfach so, mit über 40 habe ich festgestellt, ich stehe morgens auf und bin überhaupt nicht mehr motiviert. Also ich liebe meinen Job, aber ich bin so aufgestanden und dachte so, irgendwie kein Bock. Ich war so müde, schlapp, energielos. Ich habe viel weniger geschafft. Also ich bin so eine olle Leistungsorientierte, schreibe ich auch in meinem Buch, auch zu den Hintergründen. Aber es ging einfach nicht mehr so viel. Also dass ich so viele Dinge wuppen konnte. Ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Ich habe erstmalig Sachen vergessen. Vergessen, auf E-Mails zu antworten, obwohl ich sonst immer sehr gut durchorganisiert bin. Dann ging es los mit Schlafstörungen, Hitzewallung, Nachtschweiß. Am allerschlimmsten fand ich sitze ja den ganzen Tag. Ich bin dann immer aufgestanden nach so einer Sitzung und hatte rechtzeitig tatsächlich ganz stark Schmerzen in der Hüfte. Irgendwann kam sowas wie Tinnitus hinzu. Also irgendwie kam immer mehr Symptömchen hinzu und ich dachte, was ist hier eigentlich mit mir los?
Ist dir das Wort Wechseljahre schon in deinen Gedanken vorgekommen?
Tatsächlich nicht und das finde ich selber richtig schlimm, aber ich glaube, das kennen wir, die sich damit beschäftigen, auch, dass auch gerade Ärzte sich nicht damit auskennen. Nun bin ich nicht Gynäkologin, aber ja auch approbierte Psychotherapeutin. Man könnte ja davon ausgehen, dass das irgendwie Thema war in der Ausbildung. Ist es überhaupt nicht. Was wir als Psychotherapeuten machen ist, wenn jemand zu uns kommt, schicken wir die Person immer zum Arzt und sagen, bring mal einen sogenannten Konsiliarbericht bei, weil der Arzt bestätigen muss, dass nichts gegen Psychotherapie spricht. Heute sage ich aber, hol den Konsiliarbericht, mach ein Blutbild, guck sozusagen deine Hormone an, lass auch mal den Darm überprüfen, weil das alles miteinander zu tun haben kann. Und wir ja heute auch wissen, dass tatsächlich leichte Depressionen auch durch Wechseljahressymptome oder einfach, wenn ich noch nicht in den Wechseljahren bin, auch durch einen erkrankten Darm irgendwie verursacht werden kann. Also es ist ganz wichtig, dass man das vorher abprüft. Und ich habe erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, als ich selber ein großes Myom in der Gebärmutter hatte und mir musste leider die Gebärmutter frühzeitig entfernt werden und dann war erst recht alles total durcheinander und dann bin ich auf das ganze Thema gekommen, auch supplementieren, was kann ich machen, Hormonersatztherapie und.
Und dabei ist es ja auch so wichtig, dass ihr auch ihr Psychotherapeuten dieses Thema Wechseljahre einfach am Schirm habt, weil eben bei ganz vielen Frauen genau alles, was du aufgezählt hast, bei deinen Symptomen, das auf einmal daherkommt. Manchmal ist es was anderes, manchmal sind es aber tatsächlich die hormonellen Umbauarbeiten, die den Körper so beschäftigen, dass das eben auch sich in der Psyche bemerkbar macht. Übrigens, nur als Tipp, Thema Darmgesundheit, ganz ein großes und wichtiges. Und womit der Darm nicht überall zusammenhängt, habe ich in der Folge mit dem Adrian Weingart besprochen. Bitte da unbedingt reinhören. Nicole, kann man das jetzt sagen? Warum ist es denn genau so, dass eben zwischen diesem neuralgischen Alter, Perimenopause, Menopause, also so zwischen 40 und 55, ja irgendwie alles gefühlt gleichzeitig kippt? Also reicht da die Hormonumstellung eigentlich als Erklärung aus?
Mir ist ja ganz wichtig, dass mein Buch einen Schritt weitergeht. Also glücklicherweise gibt es mittlerweile Gespräche, deinen wunderbaren Podcast, viele andere Formate, die sich dem Thema Wechseljahre annehmen. Vor allem erstmal biologisch bedingt, also aufgrund hormoneller Umstellung habe ich natürlich auch neuronale Umstellung. Dadurch können eben auch Ängste, Panik oder depressive Verstimmungen hervorgerufen werden. Da liegt also nahe, wenn ich mich biologisch um mich kümmere, also um diese ganzen Themen, dann werden vielleicht auch die psychischen Themen verringert. Mir ist jetzt aber wichtig aufzuzeigen, dass tatsächlich in diesem kritischen Lebensabschnitt in der Lebensmitte viele krasse Themen sich ballen. Ja, ist ja logisch, in der Lebensmitte. Also wir haben geleistet. Wir haben unsere Familie durchgebracht. Wir haben meinetwegen ein Haus gebaut, uns ein schönes Zuhause eingerichtet. Wir haben irgendwie unsere Beziehung gehalten oder sind schon einmal durch so eine Beziehung durch und hoffentlich da wieder halbwegs stabil. Aber das macht was mit mir. Dann fängt aber ab 40 eben, wir hatten schon nicht nur das Thema Wechseljahre an, sondern vielleicht andere herausfordernde Krankheiten bei einem selber oder eben bei Freunden. Dann kommt vielleicht schon das Thema Pflege bei Eltern, Tod bei Großeltern hinzu. Es sind einfach so ganz, ganz viele Themen, die sich über die Lebensmitte so häufen. Dann ist auch irgendwie das so ein Punkt, wo man vielleicht sagt, was ist denn das jetzt beruflich? War es das jetzt eigentlich schon? Will ich nochmal durchstarten? Bin ich irgendwie aufgrund der Familienthemen auf der Strecke geblieben? Ich habe aber auch Leute hier sitzen, wo man im Außen sagen würde, Bilderbuchleben, alles schick, Familie und Karriere gemacht. Und trotzdem haben die eine große Unzufriedenheit in sich. Also da stellt irgendwie die Psyche nochmal alles in Frage und. Das heißt, wir haben einfach einen Berg an Themen, der zu dem ganzen Biologischen auf uns einströmt. Und ich will gerne aufzeigen, wie kann ich mit diesen Themen vielleicht gut mit mir umgehen und für mich sorgen und vielleicht auch im Kontakt mit meinem Partner bleiben, damit man eben nicht in einer psychotherapeutischen Sprechstunde landet.
Du sprichst eben auch von einem Fass in deinem Buch, das über die ganzen Jahrzehnte ja vollläuft und irgendwann halt auch dann überläuft. Sind es genau die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, die dieses Fass so stetig füllen?
Genau, also das Fass ist so symbolisch für uns. Und jetzt muss man sich vorstellen, das Fass hat ja schon mal einen Boden. Wenn jemand psychisch vorbelastet ist oder meinetwegen auch biologisch, weil er schon mal eine schwere Krankheit hat, dann ist der Boden viel gefüllter. Also wenn ich eine schwierige, herausfordernde Kindheit hatte, irgendwelche Vorerkrankungen, große Themen, die mich schon mal instabil gemacht haben, dann ist der Boden des Fasses höher und es passen ja weniger Themen rein. Egal, ob mein Boden jetzt niedrig ist oder schon mal hoch, es kommen aber jetzt diese ganzen Themen, die ich gerade schon aufgezählt habe, immer noch mit dazu. Und oftmals ist es aber in der Lebensmitte so, dass ich ja in so einem Funktionsmodus war und irgendwie vergesse, Ressourcen zu platzieren, die ja eigentlich wie so ein Ventil an dem Fass sein könnten, sodass also wieder was rausläuft und neu reinpasst. Und wenn ich das Ventil eben nicht nutze, sondern nur weiter funktioniere, braucht es dann manchmal nur, ich sag mal, wie so diesen kleinen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und ich bin meinetwegen psychisch instabil. Und das ist ein schönes Bild dafür, für die Lebensmitte, was da so los ist, finde ich.
Du nennst es ja das Belastungsfass. Kannst du das an einem Beispiel vielleicht konkretisieren? Was passiert denn, wenn dann dieser eine berühmte Tropfen einfach zu ist?
Genau, also ich schreibe ja in meinem Buch über 4 echte Patientenfälle. Da muss ich aber sagen, manchmal hat man so ein Bild von Patient, ich sag's mal auf Deutsch, jemand muss in eine Zwangsjacke, so ist es nicht. Also du und ich, du hast es auch schon ja hier gesagt, du warst schon mal in Therapie. Psychotherapeuten müssen eh Selbsttherapie machen. Also Frauen jeglicher Couleur kommen in Therapie und ich finde ganz schön, ich habe 4 Fälle ausgewählt, wo sich möglichst viele Frauen eben auch identifizieren können. Und eine Frau davon ist zum Beispiel Christina. Christina ist eigentlich zu mir gekommen wegen einem Burnout und dann erzählte die so nebenbei, sie hatte irgendwie 2 Jahre zuvor einen Hirntumor. Der spielte dann glücklicherweise keine große Rolle mehr. Aber ich mache es nur mal an dem Beispiel. Der Hirntumor wäre jetzt etwas, was den Boden des Fasses schon mal erhöht. Also sie hatte da schon mal eine schwere biologische Erkrankung. In ihrer Geschichte gab es dann sowas wie einen alkoholabhängigen Vater. Das würde also auch die Kindheit schwierig machen und den Boden erhöhen. Dann war es jetzt aber so, sie hatte einen Burnout, weil sie hat einfach durchfunktioniert. Sie wollte es immer allen recht machen, beruflich und privat. Sie war eine People-Pleaserin, das heißt, sie hat immer auch von anderen die Energien und die Stimmungen ausgeglichen, wollte jedem eben gefallen. Dann war sie in einem beruflichen Umfeld, wo sie Englisch sprechen musste. Englisch war gar nicht ihr Ding. Sie machte einen Beruf, der sie gar nicht erfüllt, sondern der irgendwie gemacht werden muss. Sie lebte, wir würden sagen, vielleicht ein Bilderbuchleben. Sie hatte einen normalen Büroangestelltenjob, der aber Geld brachte. Sie hatte ein Häuschen am Rande von Berlin, 2 Kinder und einen Mann. Aber ganz viele Teile ihrer Persönlichkeit wurden nicht gelebt, weil sie eigentlich jemand war, der gerne mal nach Hawaii fahren würde oder ein bisschen mehr verrückte Sachen im Leben machen wollte. Das ist irgendwie alles verkümmert. Und bei ihr war es dann so, dieses Fass war voll, sie hat funktioniert, sie hat nicht an ihre Ressourcen gedacht und der heiße Tropfen war einfach eine kritische Mail von der Chefin, Und dann ist sie aufgrund der Mail zusammengebrochen und konnte einfach nicht mehr arbeiten gehen.
Also wie krass, oder? Wie lange? Und ich glaube, da sind Frauen tatsächlich Weltmeisterin darin. Frauen ein Leben leben, das ihnen so gar nicht auch entspricht. Dass dieses biedere und vermeintliche, sorgenlose Bild ja gar nicht das ist, was ich auch verkörpern möchte. Ja, ich möchte viel mehr Action, ich möchte viel mehr Abwechslung, ich möchte, dass sie viel mehr rührt in meinem Leben und dass ich das dann dennoch nicht benennen kann. Und ich denke schon, korrigier mich, Nicole, dass da die Wechseljahre schon so sind. Also überall, wo du bis jetzt nicht hingeschaut hast, da wird's kritisch und da erhöht sich der Boden dieses Belastungsfasses auch noch einmal, oder?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, auf den du da eingehst. Also in den Wechseljahren kommt nicht unbedingt jetzt psychisch gesehen was Neues nochmal dazu, außer es ist jetzt biologisch nochmal verstärkt, worüber wir schon gesprochen haben, sondern die Wechseljahre machen aufgrund der hormonellen und neurologischen Veränderungen einfach dünnhäutiger, weniger belastbar und lassen all die Dinge, die irgendwie schon immer da waren, eher noch hochploppen. Also du stellst auch Beziehung nochmal anders in Frage. Erziehung der Kinder. Bin ich jetzt doch irgendwie geworden wie meine Mutter, wie ich nie sein wollte? Ja, also da kommen irgendwie ganz viel wie Themen nochmal hoch, die vielleicht schon irgendwie abgeschlossen schienen oder die ich so lange so schön weggepackt habe. Und es geht aber dann einfach nicht mehr, die wegzudrücken.
Wir Frauen sind ja generell auch ganz gerne für alle anderen zu viel, zu emotional, zu gereizt. Dann das Thema Hormone wird uns ja sowieso auch immer andiktiert. Sei es entweder in jungen Jahren, die hat gerade die Regel, dann sind wir ja auch noch schwanger oder gewünscht schwanger. Und dann sind wir jetzt auch noch in den Wechseljahren. Also was steckt denn da dahinter, hinter dem, dass wir so schnell als zu emotional eben zu gereizt, zu euphorisch auch manchmal gelten?
Also erstmal müsste in unseren allen Köpfen sein, dass es ja kein zu dolle gibt, sondern es ist vielleicht ein anders als vorher. Und weil wir ja jetzt schon festgestellt haben, dass wir einfach weniger deckeln können, also man wird als Frau einfach viel dünnhäutiger, kommen halt Emotionen und Themen viel stärker raus. Und es ist nicht ein Übertreiben oder ein zu viel, sondern ich würde mal jetzt sagen, eher die Realität. Und damit gilt es halt jetzt umzugehen. Einmal mit mir selber, also zu schauen, wie kann ich da gut für mich sorgen und was kann ich machen? Wie hole ich vielleicht aber auch Familie oder meinen Partner ins Boot? Meinetwegen aber auch Kollegen und Kolleginnen, ohne dass man immer sowas sagt, wie ich habe jetzt Wechseljahre und bin ich ansprechbar. Aber man kann doch schon Themen thematisieren, dass man sagt, Mensch, manchmal habe ich Stimmungsschwankungen, nehmt es mir nicht krumm. Wenn ich so ein Zeichen gebe, brauche ich ein bisschen Ruhe. Wenn ich so ein Zeichen gebe, super gerne ansprechen. Also ich mache das bei mir im Büro so mit meinen Kollegen und es funktioniert eigentlich ganz gut. Und vor allem, wenn ich mal schlechte Laune habe, weil hier irgendwas nicht funktioniert, wissen andere, das liegt auf keinen Fall an ihnen, sondern die ist gerade mit sich selber beschäftigt.
Ja, Communication ist halt immer key, ja, so ist es. Aber es ist ja oft gar nicht auch so leicht zu unterscheiden zwischen dem Gefühl, das wir zeigen und auch tatsächlich, was wir empfinden und dem, was darunter liegt. Wie erkennt man denn da selber den Unterschied?
Also ich sag immer, wenn es dir sehr extrem vorkommt oder aber wenn es mehr mit dir macht als wie, ich bin mal verärgert. Man fängt ja an zu grübeln, nachzudenken, dann sollte man da einfach mal hingucken, weil oftmals liegen ja irgendwelche alten Themen drunter und in heutigen Situationen wird wie eine emotionale Brücke geschlagen in die Vergangenheit und dann werden halt so alte Glaubenssätze aktiviert, wo unser Nervensystem uns heute irgendwie weismachen will, das, was damals war, hat irgendwie heute auch noch ein Gewicht. Und ich sag mal jetzt, ich habe irgendwie ein Thema mit meinem Partner und bin ärgerlich, dass ich vielleicht so ein Gefühl habe, wie so ein kleiner runder Ball, das ist berechtigt. Aber wenn es sich dann so anfühlt, dann weiß ich meist, dass eben diese emotionale Brücke in was Altes geschlagen wurde. Und vielleicht gucke ich mir das einfach mal an. Und zum Beispiel im Buch habe ich da auch viele schöne Übungen zum Thema Glaubenssatzarbeit oder wie man sich dem Ganzen annähern kann, ohne dass man jetzt gleich in Therapie deswegen muss.
Das Thema Wut ist ja auch so eines, das kommt bei ganz vielen Frauen in den Wechseljahren einfach so daher. Also die kennen sich so gar nicht. Ich kenne es von mir, also wütend, ja, kann ich gut, aber dass diese Wut so oft aus dem Nichts heraus ist oder aus lapidaren Anlässen, wie zum Beispiel, dass mein Mann, der eben weiß, mir ist Pünktlichkeit sehr wichtig, dass mich der anruft und sagt, du, es geht sie heute im Büro oder wo auch immer nicht pünktlich aus, ich verspät mir ein paar Minuten, da ist es im Normalfall, danke für die Info. Und mittlerweile auch schon länger nicht mehr vorgekommen, aber das war so Anfang Perimenopause, wo es Tage gegeben hat, wo ich mir aufgelegt habe und mir gedacht habe, passt, du brauchst gar nicht mehr heimkommen. Deine Sachen sind so schnell gepackt. Also ich war so wütend auf diesen armen, weltbesten Ehemann, weil er sich erdreist, 3 Minuten zu spät zu kommen, dass ich ihn wirklich am liebsten rausgeworfen hätte. Und diese Wut, das ist ja oft auch ganz eine andere Emotion, darüber schreibst du auch in deinem Buch. Ja, also erstens die Frage, warum kommt die Wut vielleicht gerade im Wechseljahre-Game so daher? Und zweitens, was kann Wut oft bedeuten?
Also das ist eine super spannende Frage. Wir stellen nochmal das ganze Wutding ein bisschen zur Seite. Und ich frage dich jetzt nochmal, wenn du gedacht hast, jetzt brauchst du gar nicht mehr kommen. Warum? Warum? Was hat denn dieses nicht pünktlich sein mit dir gemacht? Was bedeutete das für dein Ich?
Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich dieses, hey, du nimmst mir überhaupt nicht ernst. Du hast gesagt, du bist um 5 Uhr zu Hause und dann ist es 4:55. Und ich habe aber nur um 5 Zeit.
So, und da haben wir den Ursprung von dem Ganzen. Ich werde nicht gesehen oder ich werde nicht gewertschätzt oder ich bin unwichtig. Das sind so ganz zentrale Glaubenssätze, die, glaube ich, viele von uns kennen. Dein Mann kommt auf keinen Fall zu spät, weil er dir sagen will, du bist unwichtig, Mäuschen. Der kommt halt einfach zu spät. Unabhängig davon, dass man trotzdem mit ihm das Thema Pünktlichkeit besprechen könnte, sieht man aber, oh, ich habe extreme Wut, weil, wie ich gerade erzählt habe, diese emotionale Brücke in die Vergangenheit geschlagen wurde. Vielleicht war es früher nicht so, weil ich nicht so dünnhäutig war. Aber jetzt darf ich mich vielleicht mal mit dem alten Glaubenssatz beschäftigen. Wo wurde der mal geprägt? Und wie kann ich mit dem umgehen, ohne dass mein Partner oder andere das abkriegen? Das wäre also das eine Thema. Und das zweite Thema ist, was ich bei Wut ganz spannend finde, viele Frauen, da gibt es auch schon spannende Bücher, internalisieren ja Wut über viele Jahre und sehr lange. Das heißt, die machen die mit sich selber aus. Ja, also die fangen halt nicht an, irgendjemand anzuschreien, die tun halt nicht auf den Tisch klopfen. Wir sind ja auch so sozialisiert, gerade im Job, wenn Männer einfach mal auf den Tisch hauen, dann ist es irgendwie total legitim. Wenn eine Frau das machen würde, würden die ja wieder denken, die ist durchgedreht oder hatte ihre Periode. Ne? Also Frauen haben irgendwie sozialisiert, das lange mit sich selber auszumachen. Und auch da, in der Lebensmitte, ist es einfach nicht mehr möglich. Und dann platzt vielleicht die Wut auch mal heraus, wo man denkt, dafür gab es ja jetzt gar keinen Anlass, dass ich so extrem bin. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist aber, es gibt immer sowas wie eine erste emotionale Ebene oder die primäre Emotion. Und oftmals liegt darunter eigentlich eine andere Emotion. Bei Wut ist es ganz häufig Traurigkeit. Also wenn ich mich jetzt mit dem Ursprung meines Glaubenssatzes, ich werde nicht gesehen oder ich bin unwichtig, beschäftige, wird irgendwie rauskommen, dass wahrscheinlich die Eltern mir in irgendwelchen Situationen das Gefühl gegeben haben, dass dem so ist. Und das macht ja erstmal nicht ärgerlich, sondern eigentlich traurig. Ne? Nur als Kind lernen wir unterbewusst, uns nicht der Traurigkeit hinzugeben, denn das ist was Passives. Als Kind würden wir daran zerbrechen. Wir lernen irgendwie aktiv eine Wut vorzuschieben, weil, wie gesagt, das ist ja was Aktives und es fühlt sich irgendwie so an, als wäre es unter unserer Kontrolle. Deswegen zeigen wir eher immer Wut und drunter liegt häufig was anderes, sowas wie Traurigkeit. Und der nächste Schritt wäre jetzt aber, nach dem selber erkennen, dass dem so ist, vielleicht auch ins Gespräch zu gehen mit dem Partner und zu sagen, hey du, wenn du nicht pünktlich bist, das kann immer mal sein, aber ich will dir mal erzählen, was ich für mich rausgefunden habe. Damals war es so und so, es hat mich unendlich traurig gemacht und heute wird eigentlich diese Traurigkeit getriggert, wenn du nicht pünktlich bist. Und ich sag dir, wenn du das deinem Schätzchen erzählst, dann wird er höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal überpünktlich sein, weil der will dich auf keinen Fall traurig machen.
Was kann es außer Traurigkeit noch sein?
Hilflosigkeit, Ohnmacht, was bei uns Frauen ganz nahe liegt, aber ich muss sagen, auch bei vielen Männern ist sowas wie Scham. Ne, wir werden ja alle in einer Gesellschaft sozialisiert zu Themen, was ist richtig und was ist nicht richtig. Und vieles empfinden wir als peinlich. Das ist also sehr schambesetzt. Da habe ich ein ganzes Kapitel im Buch, was auf keinen Fall so sein sollte, weil nichts ist peinlich. Ich bin, wie ich bin. Ich sollte mir nicht nur meiner Stärken bewusst sein, sondern eben auch meiner Herausforderung. Und wenn ich das thematisieren kann und einen Umgang damit finde, dann ist da überhaupt nichts schambesetzt. Also da können auch viele andere Emotionen noch drunter liegen.
Gott, das Thema Scham, das treibt mich gerade sehr um, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema, diese Scham, diese Angst, öffentlich oder mit Freundinnen, mit Kolleginnen über die Wechseljahre zu sprechen, dass ganz viele Frauen daran hindert, auch wirklich in das Interesse zu kommen oder in die Akzeptanz der Wechseljahre zu kommen, weil die Wechseljahre sind Biologie und nichts anderes und eine ganz natürliche Lebensphase einer Frau. Nicole, was
redest du? Ich muss unbedingt darauf nochmal eingehen, weil ich finde ganz wunderbar, dass es überhaupt dein Format hier gibt, weil jetzt habe ich ja das Buch geschrieben, ich bin da selber durch mein Tal der Tränen gegangen, ich bin für alles offen, weil ich Psychotherapeutin bin. Nun habe ich wunderbare Frauen in meinem Leben, die mich auch bei dem Buch unterstützen, und wenn wir darüber reden, dann sagen häufig Frauen, ist ja ganz spannend, aber da bin ich ja noch gar nicht.
Das meine ich, genau das meine ich.
Also sie neigen irgendwie dazu, trotzdem zu beschönigen, dass bei ihnen alles okay ist. Also ne, gut, dass es ja dein Thema ist oder gut, dass wir darüber sprechen bei anderen Frauen. Aber bei mir so nach dem Motto funktioniert ja alles gut. Und dann hinterfrage ich manche Dinge und sage immer, du musst ja jetzt nicht Hitzewallung haben, Schlafstörungen oder wie ich irgendwas an der Hüfte. Aber was ist denn mit dem Thema, was ist mit dem Thema, was ist mit dem Thema? Und dann sind sie plötzlich ganz ruhig und sagen, Mensch, stimmt, du hast ja recht. Und da sieht man aber wieder gesellschaftlich, wie krass das Thema Scham ist, dass wir uns möglichst von der besten Seite präsentieren, obwohl wir vielleicht sogar unter unseren Lieben sind. Also deswegen, wir müssen viel mehr über die Sachen reden.
Voll, und man muss auch nicht unbedingt was fühlen, man muss nichts spüren, man muss nichts haben, wie es so schön heißt. Dennoch, die Wechseljahre, und ich kann es nicht oft genug sagen, beginnen im Normalfall bei der gesunden Frau rund um 35 Jahre, wo dieser hormonelle Umbau einfach beginnt. Und das macht was mit deinem Körper, und nein, du musst nicht darunter leiden, sowieso nicht, weil es Gott sei Dank mittlerweile so viel Aufklärung gibt zu dem Thema. Und ja, wie wir gerade gesagt haben, drüber reden und auch zu akzeptieren, weil ich glaube, es ist ja auch ein totaler Trugschluss, auch wenn man beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin dann hört, hören ja auch ganz viele Frauen, wo die dann sagen, ja, aber was wollen sie denn? Also da funktioniert ja alles noch tadellos, wie eine junge irgendwie was. Erstens, wie das in einem gewissen Alter? Zweitens, was ist das für eine Aussage? Also es ist wirklich wichtig, dass man da einfach normal anerkennt, passt. Nächste Phase, Upgrade vom Teenager zur Queenagerin ab rund 35 Jahren, und nein, es tut nicht weh. Jetzt haben wir ein bisschen abbogen, Nicole, weil eigentlich wollte ich dich ja fragen, weil ja dieses Thema Wut, und ja, das macht mir auch oft wirklich wütend, dass dieses Thema Wechseljahre nach wie vor so mit der Beißzange angegriffen wird, auch und gerade unter uns Frauen. Sollten wir doch bitte endlich aufhören, diesen Scheiß uns gegenseitig zu erzählen. Na, du hast das vielleicht, ich nicht, weil was ich nicht. Ich bin vielleicht jünger, schöner, erfolgreicher, glücklicher, whatever, was für ein Scheiß. Also, atmen.
Sehr gut.
Was ich dich eigentlich fragen wollte zuerst, ist, was rätst du denn einer Frau, die eben gerade so, wie wir es besprochen haben, wirklich vor Wut explodieren könnte? Und dann liegt da wahrscheinlich in Wahrheit Traurigkeit darunter. Erstens, wie merkt sie es? Und zweitens, wie kann sie sich in so einer Situation dann auch verhalten?
Also erstmal ist ja schon wichtig zu merken. Und wenn ich merke, dass sich etwas häuft, vielleicht dann auch nicht wieder weiter funktionieren, sondern mir die Zeit nehmen, innezuhalten und verstehen, ne, wie wir es gerade gemacht haben. Da war ja Wut, was war der Auslöser, was habe ich gedacht, was steckt denn vielleicht eigentlich dahinter, wie hat das mit meiner Geschichte zu tun, und sich das anzugucken. Da hilft auch manchmal einfach Schreiben oder aber sich mit jemandem auszutauschen. Da muss man nicht immer mit einem Coach oder einem Therapeuten reden. Das kann man super gut auch mit einer Freundin oder Partner, Partnerin machen. Also Erkenntnis ist erstmal das Wichtigste, wo kommt es her? Und in der Situation kriegen wir meist nicht von Anfang an hin zu sagen, ich werde aber weniger Wut fühlen, weil Gefühle sind nicht kontrollierbar. Aber ich könnte ja zum Beispiel, wenn es gerade um Streit geht mit Kindern oder Partner, sowas in ruhigen Momenten vereinbaren, dass ich in der Situation die erstmal verlassen würde, ne, dass das Gegenüber Bescheid weiß, ich verlasse nicht dich, sondern ich verlasse die Situation, um mich zu regulieren, und komme danach gerne auf dich zu und gehe mit dir wieder sozusagen in das Gespräch. Und für einen selber darf man einfach verstehen, dass Gefühle kommen wie so eine Welle, die haben so einen Peak und dann bricht es auch wieder und die klingen auch wieder ab. Auch wenn wir in dem Moment das Gefühl meist nicht denken, dass es jemals so ist. Also einfach diese Bewusstsein zu haben, ich reite oder ich surfe jetzt diese emotionale Welle und danach ist auch wieder gut. Und dann wäre aber wichtig, sich wirklich mal anzugucken, was war da los, damit ich eben, wie gerade schon beschrieben, die Wahrscheinlichkeit verringere, dass es beim nächsten Mal wieder so heftig wird.
Da gibt's doch auch so eine Zeitspanne, oder? Wenn ich es da die ersten, sind's 5 Sekunden, aushalte und nicht komplett mich von dieser Welle reiten lasse, dass dann die Emotion gar nicht so viel wird?
Genau, das sind meist nie länger, ich würde sogar sagen, als 3 Minuten. Aber länger ist es nicht. Also es ist machbar. Man muss sich einfach sagen, 3 Minuten gehe ich mich ablenken. Zum Beispiel bei mir hilft extrem, mir kaltes Wasser auf die
andere Handgelenke Reize zu setzen.
Ne? Oder kaltes Wasser im Nacken. Vielen hilft einfach mal eine Treppe hoch und runter rennen. Die hat man meist im Büro, die hat man zu Hause oder einmal am Block. Also irgendwie, du hast es schon gesagt, wie bei Panik, irgendwas mit Bewegung oder einen anderen Reiz setzen. Umso schneller wird dieser Impuls im Gehirn durchbrochen, da in einer starken Emotion zu sein.
Was ja auch voll spannend ist, und deshalb macht ja auch dieses Beispiel fest, das du erzählt hast, dass gerade die Frauen, die im Außen alles im Griff haben zu scheinen, am meisten an sich zweifeln. Warum?
Entweder sind die im Inneren ganz einsam oder gerade sehr erfolgreiche Frauen leiden unter dem sogenannten Impostor-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom. Es wird manchmal missverstanden. Wegen Hochstapler denkt man, das sind Leute, die so besonders gut auftrumpfen. Nein, es ist das Gegenteil. Also wer unter dem Impostor-Syndrom leidet, gerade sehr erfolgreiche, hat das Empfinden, dass man eigentlich gar nichts kann und dass spätestens morgen die Leute sehen werden, dass ich nichts kann und ich sozusagen entlarvt werde. Die rennen also immer mit so einer sogenannten Entlarvungsangst durch die Welt. Und wenn man sich dann aber die Lebensläufe dieser Frauen anschaut und was da eben alles passiert ist, beruflich und privat, kann man in der Realität nicht feststellen, warum zweifeln die im Inneren an sich.
Das ist so ein spannendes Thema, dieses Imposter-Syndrom. Ich lese da gerade ein Buch von der Sarah Desai. Ich möchte sie auch sehr gerne in den Podcast einladen, weil das wirklich auch ein riesen Fass ist, das man da aufmachen kann, um wo viele drinnen stecken, auch ohne es zu wissen. Jetzt ist ja auch das Thema innere Kritikerin, wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe. Das ist ja auch nicht bei jeder gleich. Also wir kennen alle diese Stimmen, die uns entweder einreden, eben nicht gut genug, nicht schön genug, nicht fleißig zu genug, nicht you name it zu sein. Aber sie sind eben ganz unterschiedlich. Bei der einen fordert die innere Kritikerin mehr Leistung, bei der anderen Kontrolle. Und innere Kritikerin, Nicole, was heißt das eigentlich genau?
Also das ist ja nicht ein Männchen, was in uns ist. Das Bild hilft aber sehr schön. Die innere Kritikerin oder auch in der Psychotherapie sagen wir so innere Wächterin, will immer dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist. Warum? Da kennen wir uns aus. Man könnte es jetzt auch übersetzen wieder mit Komfortzone. Also das ist vielleicht das nicht perfekteste Leben. Perfekt ist eh langweilig, da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Aber es ist nicht alles so rundum zufrieden, aber es ist okay und vor allem, wir kennen uns damit aus. Das heißt, so wie alles ist, haben wir Sicherheit und Kontrolle. Und alles, was wir jetzt neu ausprobieren, bedeutet Unsicherheit. Wir wissen nicht, was passiert. Deswegen gibt es in uns wie so einen Impuls, immer wieder zum Alten zurückzukehren. Also übersetzt biologisch ist es auch so, das Nervensystem, das läuft ja alles unterbewusst ab. Der Körper reagiert ja schneller, als unser Geist hinterherkommt. Also unser System will immer in dem Alten bleiben. Und dieses Alte, deswegen ist der erste Teil von meinem Buch ganz wichtig, und wir haben es heute auch schon gesagt, dieses Alte sollte einmal erkannt und aufgearbeitet werden, dass ich weiß, was heißt denn das eigentlich? Deswegen ist meine innere Kritikerin, die immer sagt, du musst noch mehr machen. Ich habe also so einen Leistungsglaubenssatz. Nur wenn du leistest, bin ich was wert. Andere haben, ich muss gesehen werden. Also ich muss mir immer irgendwie Aufmerksamkeit holen. Ne? Also da macht Sinn, irgendwie nochmal zurückzuschauen, um so Situationen und Glaubenssätze zu erkennen, um überhaupt zu wissen, was sagt denn die ganze Zeit meine innere Kritikerin? Und wenn ich diese Erkenntnis habe, bin ich nämlich viel motivierter nach vorne gerichtet, vielleicht auch Dinge auszuprobieren, um eben was anders zu machen und doch die innere Kritikerin zwar an der Hand zu nehmen, und weiterzugehen und mich vielleicht weiterzuentwickeln und dadurch zufriedener zu werden.
Ich beschäftige mich auch ja viel mit dem Thema Neuroplastizität. Da ist ja das auch mit den verschiedenen Komfortzonen. Und natürlich, unser Gehirn liebt das. Ja, immer der gleiche Trampelpfad. Ich muss über nichts nachdenken. Es ist immer angenehm. Und dann die Amygdala ist auch zufriedengestellt. Und diese sicheren Bahnen zu verlassen, das ist halt oft auch mit Turbulenzen, sage ich mal, verbunden. Aber es zahlt sich immer aus. Was du jetzt beschrieben hast, glaube ich, beschreibst du ja im Buch als das Beweisarchiv. Kannst du das noch kurz so erklären, dass man es vielleicht da selber gleich mal jetzt im Anschluss an die Episode ausprobieren kann?
Also das ist eine kleine Übung. Ich muss aber gleich sagen, es ist eine Übung. Die meisten Menschen, das schreibe ich auch im Buch, kommen ja zu mir, wollen eine Pille und wollen, dass alles ist wie vorher. Pille geht nicht und wie vorher wäre auch schade, weil wenn wir es verstanden haben, heute vielleicht auch nach dem Podcast, ist Wechseljahre ja sowas wie ein Reset und ich kann nochmal ganz anders durchstarten. Aber Übungen dürfen gemacht werden. Also ist eine kleine Übung. Wenn ich eine Situation hatte, wo ich feststelle, mein Imposter-Syndrom kommt zum Tragen. Also ich habe einen Vortrag gehalten vor 20 Leuten und nach dem Vortrag fühle ich mich total schlecht und denke schon wieder, das war nicht gut genug, das hätte ich besser machen können, da hast du dich versprochen, die da hinten in der Ecke hat mit den Augen gerollt. Dann ist es gut, die Situation mal zu reflektieren. Also du schreibst auf, Vortrag gehalten, welche negativen Gedanken sind dir denn durch den Kopf gegangen? Dann schreibst du die alle auf, die ich gerade gesagt habe. Und dann überprüfst du aber wirklich mal die Realität wie eine Anwältin. Du schreibst dir also als nächstes auf, welche Beweise gab es entweder für diese negativen Glaubenssätze oder welche anderen realistischen Beweise gab es denn? Zum Beispiel die Leute haben geklatscht, 3 Leute haben während des Sprechens immer mir zugenickt, es wurden interessierte Fragen gestellt. Im Nachhinein sind 2 Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, das war ein klasse Vortrag, spannendes Thema, lass uns nochmal reden. In der Realität, das zeigt zum Beispiel meine Erfahrung hier im Kontakt mit Klienten, kommen ganz andere Dinge bei raus, als wie wir uns aufgrund unseres Imposter-Syndroms sozusagen zusammenspinnen. Und wenn ich dann nochmal rausarbeite, was hat eigentlich mein Vortrag gut gemacht? Ich war top vorbereitet. Ich habe mir Zeit genommen, mir meinetwegen über mein Outfit Gedanken zu machen. Flache Schuhe, damit ich fest stehe. Ich habe vorher den Vortrag einmal durchgesprochen. Ich habe super Charts gebaut. Ich bin fachlich gesehen eigentlich seit 10 Jahren in dem Thema. Ich habe Komplimente bekommen, dass ich die Leute inhaltlich abgeholt habe. Also habe ich doch eine gute Struktur geschaffen. Also dann auch wirklich mal aufschreiben, was war mein Anteil an diesem guten Vortrag. Und der letzte Schritt ist, wirklich sich zu fragen, und was ist jetzt eine realistische Einschätzung der Situation? Da muss ich nicht übertreiben und was sagen, was ich nicht fühle. Es war der geilste Vortrag ever. Nein, aber ich kann doch sagen, es war ein rundum gelungener Vortrag, den ich sehr gut gemeistert habe. Punkt. So ist es. Und dann macht es was anderes mit meinem Selbstwertgefühl, als wie wenn ich einfach den negativen Gedanken vom Imposter-Syndrom sozusagen folge.
Thema Perfektionismus, perfekt hast du gesagt, vielleicht kommen wir mal da auch noch drauf zu sprechen. Das ist ja auch sowas, wo ich gelernt habe in dieser Zeit, wo ich ja auch losgegangen bin, um an mir zu arbeiten. Perfektionismus ist jetzt nicht die beste Eigenschaft, die man sich an die Fahnen heften kann. Und das habe ich ganz lange getan, bis ich gelernt habe, dass dieser Perfektionismus ja ganz viel auch mit meinem Selbstwert zu tun hat.
Genau, also Perfektionismus ist immer da angezeigt oder bei den Leuten vorhanden, die einfach wieder sagen, es reicht noch nicht, ich bin noch nicht richtig, ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich ja bis ins letzte Detail alles perfektionistisch planen und hinbekommen, damit ich gar nicht angreifbar bin, weil dann kommt auch nicht ein Gefühl von Scham. Aber warum? Ja, also wenn man das realistisch aufarbeitet, in den meisten Fällen reichen 80% und aus eigener Erfahrung auch wieder, Perfektionismus ist auch irgendwie langweilig oder macht unnahbar. Wir sagen ja immer so schön, wo Ecken und Kanten sind, da kann ich mich reiben. Und wo Reibung ist, ist Leidenschaft und da ist was los. Ne? Oder aber wir kennen auch Personen, die perfektionistisch gut vielleicht einen Vortrag halten oder in ihrem Fachgebiet sind. Die sind dann aber auch immer so eine Koryphäen, wo man so ein bisschen Respekt hat, weil man denkt, naja, da komme ich ja eh nicht hin. Ne? Also ich kenne ja meine Schwächen. Und Leute, bei denen wir Stärken und vielleicht vermeintliche Schwächen sehen, mit denen identifizieren wir uns viel eher und fühlen uns eher verbunden. Und das ist doch viel charmanter, finde ich.
Oder auch vielleicht einfach einmal den Mut oder die Neugier zu haben, sich einmal diesem Thema auch zu öffnen, sich mit gutem Wissen zu nähern, wie zum Beispiel mit deinem Buch, weil für das müssen wir ja nur ganz viel Werbung machen, liebe Nicole, weil Woman Out of Service ist noch nicht heraus, kommt heraus, aber es ist so wichtig, dieses niederschwellige Wissen mit diesen Übungen, die du auch im Buch anleitest, dass man das wirklich unter so viel Frauen wie möglich ja unterbringen. Drum in den Shownotes dann, ihr lieben Menomeos, ist ein Link zur Vorbestellung und es ist wirklich wichtig und ich darf mich voll freuen, wenn wir da als Menomeo-Community dann Nicole auch ein bisschen unter die Arme greifen können und ihr so vielleicht danken können für dieses tolle Gespräch, wo es uns schon so viel mitgeben hat, dass sie Bestseller-Autorin tatsächlich mit Woman Out of Service wird, weil das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich durch die Cordelia Schott gelernt, auch eine liebe Freundin mittlerweile, würde ich sagen, die das Buch Gesundheit kannst du lernen geschrieben hast. Man hat nur ein gewisses Zeitfenster, um wirklich einen Bestseller geschrieben zu haben. Den hast du meiner Meinung nach. Ich durfte das Buch schon lesen. Also ihr lieben Menomeos, unbedingt in den Shownotes auf den Link klicken und der Nicole ihr Buch Woman Out of Service vorbestellen und dann auch lesen.
Und mir liegt es so am Herzen, nicht so aus Ego-Sachen, sondern Bestseller heißt, also du wirst jetzt nicht mehr reich dadurch, ich muss es einfach sagen, aber wenn man Bestseller ist, hat ein Buch einfach mehr Aufmerksamkeit und ich plädiere nicht nur für Mental Health, sondern in dem Fall für Female Health und dass wir eben dadurch viel mehr über das Thema Frauengesundheit sprechen, was mir sehr wichtig ist und dann vielleicht auch andere Autorinnen die Chance haben, mit ihren Frauenthemen eher ein Buch zu platzieren, weil das eben zeigt, dass wir super gut daran interessiert sind.
Werbung.
Ihr lieben Menomeos, ich habe heute eine ganz spezielle Empfehlung für euch und zwar einen anderen Podcast. Mein österreichischer Podcast-Kollege Andreas Sator feiert nämlich gerade ein riesiges Jubiläum, die 400. Folge seines Podcasts Erklär mir die Welt. Ich meine, 400, da bin ich fast ein bisschen neidisch. Eine Folge davon möchte ich euch ganz konkret empfehlen, und zwar die Nummer 133, Erklär mir Altersarmut von Frauen mit Veronika Born-Mehner. Finanzen in der Lebensmitte, wir sprechen das ja auch immer wieder mal bei Menomeo an, das geht uns wirklich alle an. Und diese Folge, ja, die geht richtig rein. Pensionssystem, Gender Pay Gap, was das alles für uns bedeutet, Ladies, das ist nicht irgendwann ein Thema, sondern jetzt. Also Erklär mir die Welt, überall wo es Podcasts gibt und ja, selbstverständlich zahlen sich auch die allen anderen 398 Episoden aus. Und Andreas, herzlichen Glückwunsch zu 400 Episoden Erklär mir die Welt.
Werbung Ende.
Genau, du bist einfach in der Buchhandlung besser gereiht, du wirst vom Algorithmus lieber gemocht, genau. Und so weiter. Also es ist immer dasselbe Game und gerade beim Thema Female Health ist da ganz viel Aufholbedarf. Also ihr lieben Menomeos, seid dabei. Nicole, was ich dir abschließend noch ganz gern fragen würde, das Thema Partnerschaft. Es ist ja auch so, dass mit einer Partnerschaft insofern etwas passiert, wenn eine Frau in der Lebensmitte anfängt, ja, ehrlicher zu sich selbst zu sein. Hast du da auch etwas aus deinem Erfahrungsschatz, was denn da alles passieren kann?
Also ich danke dir für die Frage, weil auf Insta kriege ich manchmal negative Kommentare von Männern. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, weil ich ein Buch für Frauen oder aus der Perspektive von Frauen schreibe, heißt es nicht, ich oder wir Frauen sind gegen Männer, sondern ich habe einfach den Fokus auf Frauen. Und Männer sind extrem wichtig in dem ganzen Zusammenspiel in zweierlei Hinsicht. Ich mache mir erstmal das einfache Thema. Ich wünsche mir, dass Männer dieses Buch lesen, damit sie ihre Frauen besser verstehen und wir Beziehungen glücklicher leben. Ich wünsche mir aber auch, dass vielleicht Männer dadurch inspiriert werden, sich selber mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen, weil glücklicherweise haben wir wenigstens schon hingekriegt, dass wir über unsere Frauenthemen reden. Aber ich glaube, über Männerthemen in der Lebensmitte wird kaum gesprochen, also ist noch mehr tabuisiert. Deswegen super gern inspirieren lassen, auch die Männer. Und gerade in der Partnerschaft passiert ja was ganz Wildes. Frauen sind eher die, denen ja die emotionale Arbeit zugeschrieben wird. Und es ist einfach so, Frauen gleichen Stimmungen aus, gucken, dass es den Kindern gut geht, den Schwiegereltern, dass der Mann gut drauf ist, dass wir harmonisch leben, haben immer ein tröstendes Wort und, und. Und wir haben jetzt schon mehrfach festgestellt, in der Lebensmitte sind sie dazu viel weniger in der Lage, ja. Und wenn aber die Frau das jetzt immer übernommen hat, das ist gar kein Vorwurf an den Mann, aber der Mann vielleicht in der Beziehung das nie lernen musste, wer soll das jetzt machen? Und das ist was ganz Spannendes, dass man sich dessen bewusst ist, also dass meine Frau das vielleicht weniger kann, dass ich vielleicht weniger könnte, aber nicht weiß wie, und dass man dazu irgendwie auch ins Gespräch geht und schaut, wie kann man da als Paar und Familie gut eben für alle sorgen, wenn das einfach nicht mehr nur auf den Schultern der Frau sozusagen liegt, dieses ganze Thema.
Das heißt also auch, dass mehr Konflikt am Anfang ja kein Rückschritt ist, sondern eigentlich ein gutes Zeichen, weil ich teile mich mehr mit und kann mehr zu mir selbst finden, um gemeinsam, weil eine Partnerschaft in der Lebensmitte bringt ja auch mit sich, dass sich die Partnerschaft verändert. Weil wenn man das Modell Familie mit eigenen Kindern gewählt hat, ist das auch meistens genau der Zeitpunkt, wann die Kinder ausziehen. Und dann muss man das Thema Partnerschaft ja sowieso nochmal neu beleuchten.
Auf jeden Fall. Und aber da auch wieder wichtig, dass wir darüber reden, dass wir Frauen uns erstmal selber verstehen, anstatt einfach nur zu sagen, du bist schuld oder du solltest mal, sondern feststellen, hey, ich bin irgendwie viel emotionaler, ich bin schneller angefasst, ich bin dünnhäutiger, ich schaffe das nicht mehr. Und dann sozusagen ins Gespräch gehen mit dem Mann, nicht als Vorwurf, sondern eben als Wunsch. Und wenn der Mann eben ein Stück weit sich darauf einlässt, dann kann das für alle einfach viel besser funktionieren.
Eine Menomio jetzt, die vielleicht selber gerade out of service ist, schlägt dein Buch auf. Was soll als erstes bei ihr ankommen?
Ich bin nicht allein, ist mir ganz wichtig. Wir sind ganz viel unzählige Frauen, denen es sehr ähnlich geht, vielleicht mit unterschiedlichen Symptomen und mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Kein Leben ist gleich, aber auf jeden Fall gehen wir da irgendwie alle durch und wir alle haben unser Päckchen zu tragen und ich finde, das ist schon mal sehr entlastend.
Ich darf dir abschließend noch die Fragen aus der Community stellen. Und ja, diesmal sind wirklich viele, viele, viele gekommen. Wie immer habe ich mir drei herausgesucht. Die Barbara Moser 00 schreibt, kann es sinnvoll sein, sich vorübergehend mit Medikamenten zu helfen, wenn es gar nicht mehr anders geht? Weil zum Beispiel Panikattacken, Ängste, allgemein schlechter psychischer Zustand trotz Therapie so das Leben und den Alltag beeinflussen?
Also ich sagte immer jein. Ich würde immer gerne erst alles andere probieren. Also wir Psychotherapeuten sind generell gegen Psychopharmaka. Es sei denn, du bist so schwer depressiv, dass du dein Bett nicht verlassen kannst und dich nicht um dich sorgen kannst. Gleiche gilt für Ängste. Wenn ich so starke Ängste habe, dass ich das Haus nicht verlassen kann, kann es vorübergehend sinnhaft sein, was mit Medikamenten zu machen. Da gibt es noch ein paar andere extreme Beispiele. Dann super gern ja, damit man sich überhaupt Hilfe suchen kann, damit man vielleicht überhaupt zur Psychotherapie gehen kann oder zum Arzt. Wenn es noch nicht so extrem ist, würde ich immer erst probieren, Bluttest, Hormontest, Darm überprüfen und gucken, kann ich supplementieren, also mit natürlichen Mitteln was machen. Vielleicht mache ich auch mal eine Ernährungsberatung. Man kann nämlich auch unabhängig von Supplementen, also von Nahrungsergänzungsmitteln mit richtiger Nahrung sehr viel richtig machen, dass man auf jeden Fall das auf dem Schirm erstmal vorher hat. Aber wie gesagt, wenn es extrem ist und ich sonst mir nicht anders zu helfen weiß, dann kann man vorübergehend auch Medikamente nutzen, dann aber immer ganz eng in Rücksprache mit dem Arzt, würde ich sagen.
Die Moon Melly 77 schreibt, Ängste, Panikattacken, Krise und so weiter. Wie finde ich die Balance, die innere Mitte, einfach die Sicherheit, um nicht völlig darin zu ertrinken?
Also erstmal wieder das Verständnis zu haben, dass es normal ist, dass es mir so geht und nicht noch, oh, du musst jetzt aber funktionieren, wieso bist du denn so schwach? Die anderen kriegen das doch auch hin. Also solche ganzen Gedanken da noch raufzulegen, macht einfach noch mehr Druck. Sondern ich finde so die Superkraft der Stunde ist da so selbst mit Gefühl, also auch nicht selbst mit Leid, sondern selbst mit Gefühl, also liebevoll mit sich umgehen. Hey, du machst gerade eine schwierige Phase durch. Den Austausch suchen mit anderen Frauen, die betroffen sind, mit Freundinnen, mit Podcasts wie dem hier oder mit spannenden Büchern wie mein Buch. Und dann schauen, wie kann ich Schritt für Schritt da gut für mich sorgen. Und dann kommt man über die Zeit auch da wieder raus.
Die RR71 fragt, ich bin familiär vorbelastet. Meine Mutter war bipolar, also manisch-depressiv, wobei die manischen Phasen stärker als die depressiven waren. Heute weiß ich, dass genau zu der Zeit ihre Wechseljahre gewesen sein müssen. Mein Onkel, ihr Bruder, hatte auch psychische Themen. Mir geht es soweit gut, ich lebe auch ein ganz anderes Leben als meine Mutter. Muss ich mir dennoch Sorgen machen? Ist schlechte Psyche vererbbar?
Ja, aber ich würde nicht mit Sorgen durch die Welt gehen, weil das ist ja wieder zusätzlicher Stress, sondern es ist jetzt einfach so, wenn wir auf das Belastungsfass zu sprechen kommen, wäre eben bei dieser Klientin der Boden etwas höher. Das heißt, ich habe eine genetische Karte für mögliche psychische Erkrankungen in mir. Ob die Karte aber umgedreht wird, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, also meiner eigenen Grundpersönlichkeit, dann wie viele Themen kommen in mein Fass, sorge ich für das Ventil, achte ich auf Ressourcen, wenn ich vielleicht eine Karte habe, brauche ich nochmal ein Stück weit mehr Ressourcen als jemand, der diese Karte nicht hat. Und sie schreibt ja schon, sie führt ein anderes Leben als die Mama, das hört sich so an wie, ich interpretiere jetzt mal ein gesünderes Leben oder ein ruhigeres Leben oder ein Leben, wo sie mehr auf sich achtet. Und ich glaube, das ist der beste Nährboden dafür, dass die Karte nicht umgedreht werden müsste.
Die Wechseljahre und die Psyche, so ein spannendes Thema. Heute wirklich tief mit dir eingetaucht, liebe Nicole. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch stundenlang schnattern mit dir.
Ja, vielleicht sollten wir uns ein Follow-up ausmachen, wie du so schön hast. Ja. Und auch noch einmal der Hinweis an euch, ihr lieben Menomeos, in den Shownotes steht der Kontakt zu Nicole, steht das Buch, das ihr bitte alle ganz fleißig vorbestellt und kauft, damit wir eben das Thema Female Health noch viel mehr vorantreiben. Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen und Expertentalks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest gerne mal mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Damit hilfst du nämlich mir beim Thema Sichtbarkeit und um das Thema Wechseljahre noch weiter voranzutreiben. Und auch ganz wichtig, bewerte Menomeo mit Sternen und schreib einen Kommentar, wie dir diese Episode gefallen hat. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem kostenlosen Newsletter anmelden kannst. So, dann Nicole, ganz haben wir noch nicht fertig, weil auch du schreibst mir zum Abschluss bitte ins Menomeo Freudenbuch. Funktioniert so? Ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Nachtschweiß.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren?
Emotionale Instabilität.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass die Symptome, die in den Wechseljahren hochkommen, tatsächlich 10 Jahre zuvor ihren Ursprung haben. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte es gewusst und hätte damals schon etwas ruhiger gemacht.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Ist auf jeden Fall auch das Thema Emotionalität oder emotionale Zugänglichkeit und Verletzlichkeit, weil es macht viel authentischer.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Glückliche Wechseljahre heißt für mich, 5 Bausteine im Blick haben, nämlich Bewegung, Ernährung, Schlaf, ergo Pausen, mentale Gesundheit und Entgiften.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs